Guten Tag. Was ist hier los? Ich mache jetzt mit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ophthalmania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Heute dürfen wir euch zu viert begrüßen, denn neben Nina, Mohamed und mir ist heute noch der Markus dabei. Herzlich willkommen.
Hallöchen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch, dass du jetzt bei uns bist.
Herzlich willkommen, lieber Markus.
Mal gucken, was ich so Spannendes beitragen darf.
Herzlich willkommen.
Hi Mohamed.
Hi. Hi Nina. Hi Patricia.
Ja, schön, dass du jetzt dabei bist, Markus. Nach Überprüfen aller Aufnahmekriterien, sprich Febo, hat das ja auch gut gepasst und wir freuen uns jetzt zu viert hier weitermachen zu können.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Und über was wollen wir heute sprechen?
Ich habe gehört, heute geht es um die Retinitis pigmentosa.
Ja, wir haben uns heute überlegt, über eine Netzhauterkrankung mal wieder zu sprechen, weil wir Netzhautthemen so gerne mögen.
Auch Markus ist übrigens Netzhautspezialist, sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen.
Sagt man so.
Deswegen bleiben wir erstmal bei den Netzhautthemen, beim Gewohnten. Und wir möchten natürlich über die Genetik generell sprechen, wie das Ganze vererbt wird, was für verschiedene klinische Bilder es davon gibt, das Patientenklientel, bei wem das auftritt, über die Symptome natürlich, die sehr wichtig sind für die Patienten, die Befunde, die Diagnostik, welche Diagnostik wir anwenden bei den Patienten, Therapiemöglichkeiten natürlich. Ja, Patricia, was versteht man denn generell unter dem Begriff Retinitis pigmentosa?
Ja, die Retinitis pigmentosa oder auch Retinopathia pigmentosa beschreibt an sich erstmal eine generalisierte Dystrophie und ist im Prinzip ein Oberbegriff für die Stäbchenzapfendystrophien, also Erkrankungen, die angeboren sind und die vor allem die Stäbchen betreffen und dann sekundär aber auch die Zapfen. Und der Begriff taucht schon 1855 auf, da ist er von Donda geprägt worden, für das Endstadium verschiedener Erkrankungen. Und etwas später, also ein paar Jahre, so 1858, hat von Graefe ihn benutzt, schon für Erkrankungen, die einen hereditären Charakter haben. Und er hat sie erstmal pigmentierte Degeneration genannt. 1916 kam dann Leber und Leber hat darunter beschrieben tapetoretinale Degeneration. Und im 20. Jahrhundert dann, also nochmal etwas später, hat man darunter auch wieder periphere hereditäre Dystrophien zusammengefasst. Und heute, wie gesagt, verstehen wir eher so einen Oberbegriff von allen Stäbchenzapfendystrophien unter der Retinitis pigmentosa.
Dann kommen wir jetzt zur Genetik. Da die Retinopathia pigmentosa ja durch so circa 90 verschiedene Gene bedingt sein kann. Generell ist bei dem Krankheitsbild zu sagen, dass primär eigentlich die Stäbchen betroffen sind. Deswegen sind auch die ersten Auffälligkeiten meistens in der Netzhautperipherie zu sehen. Und anschließend können dann aber auch die Zapfen, die ja zentraler generell gehäuft sind, und auch das retinale Pigmentepithel betroffen sein. Da gibt es verschiedene Erbgänge und am ehesten, am häufigsten ist der autosomal dominante Erbgang mit circa so 35%. Da gibt es aber auch verschiedene Studien, die verschiedene Prozentzahlen sagen. Gefolgt dann vom autosomal rezessiven Erbgang, der auch ja, je nach Studie so 19-45% ausmacht. X-Chromosomal rezessiv kann das Ganze auch noch vererbt werden, ein bisschen seltener, vielleicht so 6-17% irgendwo da in die Richtung. Und X-Chromosomal dominant ist sehr selten und mitochondrial ist so circa 1%. Und da ist dann meist auch eine systemische Manifestation dann noch vorhanden. Und natürlich noch zu nennen, ein großer Teil kann auch einfach sporadisch auftreten, also so um die 38%.
Die häufigste Mutation ist im Rohgen zu finden. Und so circa ein Viertel aller Patienten hat hier eben die mutierte Stelle. Und das Rohgen ist ganz wichtig für die Signalkaskade, also für das Rhodopsin und für die Transduktion in unserem Sehzyklus. Und damit ist dann auch nachvollziehbar, warum das eben so essentiell ist und die Erkrankung so ausgeprägte Symptome machen kann. Eine weitere häufige Mutation ist eine Mutation im PRPH2-Gen, vor allem eben in Nordeuropa, also hier bei uns in den Breitengraden. So knapp 10% ungefähr aller Patienten haben hier eine Veränderung.
Oh Gott, hier bin ich aber speziell gelandet. Hat das auch eine klinische Relevanz so für mich jetzt als Kliniker?
Ja, also so selten sind diese Erkrankungen gar nicht, wenn man sich überlegt, dass die Prävalenz bei 1 zu 3.000 liegt und eben auch wirklich Patienten in jedem Alter davon betroffen sein können. Wenn die Erkrankung erst relativ spät auftritt oder es manchmal vielleicht sogar als Zufallsbefund auftritt, weil der Patient wegen einer ganz anderen Sache beim Augenarzt ist, ist das schon häufig ein Zeichen dafür, dass es eher ein autosomal dominanter Erbgang sein kann. Hier ist der Verlauf in der Regel weniger schwer und eben langsamer. Insgesamt muss man aber sagen, dass es in der Datenbank 250 verschiedene Erkrankungen gibt, die eben eine RP, also eine Retinitis pigmentosa, beschreiben oder damit assoziiert sein können. Und 50% dieser Erkrankungen sind systemisch bedingt mit einer assoziierten Dystrophie. Und nur ein Viertel hat eine isolierte Retinitis pigmentosa. Allerdings ist wiederum die isolierte Form die häufigste von der Fallzahl. Das macht 70-80% aller Patienten aus. Und das letzte Viertel sind eben andere Dystrophieformen. Und Nina, was bemerken die Patienten? Also wann würdest du aufmerksam werden, dass es in diese Richtung gehen kann?
Ja, wenn Patienten vor allem berichten, dass sie irgendwie eine massive Lichtempfindlichkeit empfinden, dass sie schon sagen zum Beispiel, dass sie, wenn sie tagsüber draußen in der Sonne, das geht eigentlich gar nicht, dass sie dann immer eine Cappy tragen oder Sonnenbrille aufsetzen und auch, dass sie im Dunkeln vor allem Probleme haben, dass sie sagen, im Dunkeln finden sie sich gar nicht so gut zurecht oder auch merken beim Autofahren vielleicht die ersten Einschränkungen, wenn das Ganze beginnt, dass sie irgendwie nicht mehr richtig den Überblick haben. Das ist oft das erste Symptom in der Regel, diese frühe Nachtblindheit. Und es kommt halt durch das eingeschränkte Gesichtsfeld, dass halt peripher die Stäbchen sozusagen nach und nach dort halt ja diese Knochenbäckchen zeigen. Photopsien können die auch noch wahrnehmen, aber das ist eher bei einem fortgeschrittenen Befund. Und bei frühen Manifestationen, also wenn das sehr im jungen Alter auftritt, dass der Verlauf dann auch oft noch schwerer. Das ist dann oft X-chromosomal vererbt. Und so kongenitale Formen, die sehr, sehr früh auftreten, die sind dann auch oft mit der systemischen Manifestation noch mit verbunden.
Und ganz wichtig ist dabei auch immer, das finde ich zumindest, dass man dem Patienten Beispiele gibt, denn da das angeborene Erkrankungen sind, kennen die das ja oft gar nicht anders. Und wenn man den Patienten dann fragt, sind sie geblendet, dann sagen die halt, ach nö, oder im Dunkeln finden sie sich da gut zurecht, sagen die auch, nee, alles gut. Ich frage dann immer ganz gern nochmal, wie ist das, wenn sie in einer fremden Umgebung zum Beispiel im Hotelzimmer sind oder bei Freunden mal übernachten, können sie dann im Dunkeln zum Beispiel abends nochmal das Bad aufsuchen oder müssen sie Licht anmachen? Und dann merkt man auf einmal, dass Patienten teilweise sagen, ja, doch, stimmt, ich brauche auf jeden Fall Licht, ich kann da nicht im Dunkeln umhergehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis für die Untersuchung und die Anamnese.
Okay, jetzt habe ich einen Patienten geschickt bekommen, meistens vom Niedergelassenen ja zu uns geschickt. Und was muss ich bei dem jetzt an Diagnostik machen? Was muss ich mir anschauen? Was sehe ich? Weil manchmal schaut man ja rein und hat das Gefühl, man sieht erstmal auf den ersten Blick gar nichts. Was braucht ihr? Worauf schaut ihr?
Genau, also nach der ausführlichen Anamnese, auch inklusive Familienanamnese natürlich, untersuchen wir den Patienten dann erstmal klinisch. Und da das angeborene Erkrankungen sind und eben diese Veränderungen ja in die Wiege gelegt worden sind, in den Genen befindlich sind, haben wir in der Regel einen bilateralen Befund. Der kann asymmetrisch sein, aber in der Regel sehen wir bilateral Veränderungen. Es ist extrem selten, dass man wirklich denkt, dass man einen unilateralen Befund vorliegen hat. Und häufig im Verlauf sieht man dann doch auch am zweiten Auge Veränderungen. Die Veränderungen starten meistens in der Peripherie und dehnen sich dann langsam Richtung zentral aus. Also die Progression ist in der Regel, wie gesagt, langsam und schleichend. Die Netzhaut wirkt insgesamt häufig heller, vor allem am hinteren Pol und um die Papille herum und auch an den Gefäßbögen. Und diese atrophen Herde können dann langsam auch konfluieren. Und manchmal sieht man so richtig schollenartige Atrophieareale.
Und nach und nach im Verlauf kommt es dann typischerweise zur Ausbildung dieser Knochenbälkchen, die dann so, ja, wie so dunkle kleine Knochen halt so imponieren in der Peripherie. Und früher hat man mal gesagt, dass es das Ganze eigentlich auch ohne Pigment gibt, also ohne, dass sich das so wirklich bildet. Aber das wird heutzutage eigentlich nicht mehr so angesehen, sondern eher als wenn ein ganz frühes Stadium, wo man das Ganze noch nicht so gut detektieren kann. Aber eigentlich natürlich entwickelt jeder irgendwann Veränderungen. Die können halt auch mal heller sein, die können mal dunkler sein. Und vor allem um die Gefäße herum, wenn man genau schaut, kann man das sehen. Es können halt auch so weißliche Veränderungen sein. Und eigentlich haben alle irgendwo Pigmentveränderungen irgendwann im Verlauf. Und in frühen Stadien gegebenenfalls sieht man das einfach noch nicht so gut. Und deshalb kann halt wirklich unterschiedlich ausgeprägt sein. Und deswegen dieser Begriff Sine Pigmento, der damals verwendet wurde, der ist eigentlich falsch. Also da gibt es auch irgendwann eher Knochenbälkchen. Und Markus, was fällt dir denn auf, wenn du mal so einen RP-Patienten bei uns siehst, an den Gefäßen? Ist da irgendwas auffällig bei den RP-Patienten?
Genau, also hast ja schon gesagt, dass es da auch diese perivaskulären Pigmentveränderungen gibt, hell, dunkel. Wenn man mal genau hinschaut, sieht man manchmal auch so Einscheidungen, so kleine weißliche, ich sag mal, ja, wie so kleine Myelinscheiden um das Gefäß drumherum. Das sind natürlich nicht Myelin, aber so sieht das aus, teilweise wie bei einer Uveitis auch. Und ansonsten sind die Gefäße in den fortgeschrittenen Stadien halt meistens irgendwie verdünnt. Gibt ja auch so RP-Formen, die nur sektoriell sind oder auch einen Hemi, also die untere oder obere Hemisphäre betreffen. Dann sieht man tatsächlich auch einen guten Unterschied zwischen den einzelnen betroffenen und nicht betroffenen Gebieten. Aber ansonsten, je fortgeschrittener, desto dünner die Gefäße dort auch sind. Das liegt einfach daran, dass die Photorezeptoren ja defekt sind, kaputt gehen und dann auch der Sauerstoffbedarf im Auge sinkt und die Gefäße eine Vasokonstriktion aufzeigen. Und ja, je fortgeschrittener, desto dünnere Gefäße. Und wenn es wirklich fortgeschritten ist, man nur noch so ein kleines makuläres Gesichtsfeld übrig hat, dann sind die wirklich schon sehr dünn. Also da muss man dann schon gar nicht mehr so genau hingucken. Ja, und die Gefäße führen ja zur Papille, aber da kann man auch manchmal eine Auffälligkeit sehen.
Genau, die Papille wirkt häufig wächsernd, so nennen wir das. Das heißt, sie kann so ein bisschen gräulicher, ja auch blass aussehen, so gelblich. Und das liegt daran, dass die Retinalganglienzellen hier umstrukturiert sind. Also da laufen ja die Axone zusammen und durch diese Umstrukturierung wird das Licht anders reflektiert, daher diese Farbveränderung. Dann können wir am Fundus noch Hamatome erkennen. Außerdem kommt auch häufig eine Drusenpapille vor. Da gibt es aber verschiedene Studien. Manche Studien besagen, dass es nicht häufiger ist als in der Normalbevölkerung. Andere wiederum, dass es bis zu 9% bei den Patienten vorkommt und das wäre schon deutlich häufiger. Die Atrophiezonen hatten wir schon genannt. Diese Scholligen, die man häufig um die Papille herum und um die Gefäßbögen sieht, später dann aber auch teilweise am hinteren Pol. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass diese Patienten häufig eine hintere Schalentrübung haben. Also nach 10 bis 15 Jahren der Erkrankung sieht man das bei ungefähr der Hälfte der Patienten. Und hier sollte man auch ruhig großzügig sein mit der OP-Indikation und frühzeitig operieren. Allerdings muss man das immer relativieren, weil RP-Patienten auch häufig einen Brechkraftfehler haben, und zwar häufig Richtung Myopie. Und da muss man natürlich schauen, ob man das frühzeitig operiert oder ob dann das Ablatio-Risiko zu sehr steigt.
Und die Hälfte der Patienten hat ungefähr auch ein Zystoides Makuloödem in der direkt im zentralen Bereich. Und die Ursachen daher sind aber nicht so ganz bekannt. Gegebenenfalls kann es sein, dass das einfach kommt durch eine reduzierte Blutretinaschranke oder auch untergegangene Müllerzellen, weil die Müllerzellen, die dienen ja eigentlich dazu, dass die das Ganze schön zusammenhalten. Also die machen eine Neuroprotektion, eine Angiogenese, Photorezeptorüberleben, Neurotransmitter, Metabolismus und schützen halt diesen ganzen Prozess der Netzhaut. Und dadurch ist auch das RPE dann insuffizient und kann eventuell nicht mehr richtig pumpen. Und zudem weisen auch noch so ein Drittel der Patienten eine Gliose auf, also so eine Membran, was wir ja auch schon im Podcast zuletzt hatten, auf der Netzhautmitte direkt auf der Makula.
Im Glaskörperraum können wir dann auch Floater sehen oder Pigmentzellen. Hämatome können hier vorkommen und der hintere Glaskörper, also die hintere Glaskörpergrenzmembran, kann auch frühzeitig abgehoben sein. Außerdem sind hier teilweise auch Snowballs zu sehen. Wenn wir jetzt Patienten mit einem X-chromosomalen Erbgang haben, dann ist ja wichtig zu wissen, dass die Frauen in der Regel nicht betroffen sind oder zumindest nicht so schwer betroffen sind, weil Frauen ja nun mal bekannterweise zwei X-Chromosomen haben. Der Fundus kann häufig aber trotzdem verändert aussehen. Also gerade durch die Inaktivierung eines X-Chromosoms, durch das Barkörperchen, wenn wir uns alle nochmal daran erinnern, kann das sehr unterschiedlich sein, bei manchen Frauen mehr, bei anderen weniger betroffen. Und bei Konduktorinnen sieht man aber in der Regel tatsächlich vor allem in der Fundusautofluoreszenz schon auch Veränderungen. Also lohnt es sich hier auch mal bei den Müttern betroffener Söhne hineinzuschauen.
Und welche Diagnostik möchtest du bei den RP-Patienten haben, Patricia? So, also was, wenn du jetzt den Verdacht hast oder so, oder in welcher Diagnostik fällt das oft auf?
Ja, als Screening machen wir auf jeden Fall immer ein Gesichtsfeld. Also das ist ja auch das, was die Patienten meistens bemerken. Ich muss sagen, dass ich bei Erstkontakt da immer 30 Grad Gesichtsfeld mache und im Verlauf dann ein Goldmann-Gesichtsfeld. Da muss man aber eben schauen, wie stark die Patienten schon eingeschränkt sind. Hier ist wichtig zu wissen, dass meist die inferiore Netzhauthälfte betroffen ist, also der Ausfall in der Regel häufig oben ist, was zu Beginn noch fast etwas glücklich ist, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen kann, weil einfach die Stolpergefahr dadurch geringer ist. Die zentrale Restinsel bleibt glücklicherweise lange vorhanden. Allerdings ist es bei manchen x-chromosomalen Erbgängen so, dass auch hier schon früh ein Ausfall da sein kann. Man muss aber sagen, dass das Gesichtsfeld fast immer betroffen ist. Also eigentlich gibt es keinen RP-Patienten, der überhaupt keine Gesichtsfeldeinschränkungen hat. Und wenn man das sieht, wenn das Gesichtsfeld komplett frei ist, auch im Goldmann, dann sollte man die Diagnose nochmal überdenken. Temporal ist häufig noch eine Sichel vorhanden, die erst relativ spät ausfällt. Und zu den Zahlen, also wenn man sich immer da so ein bisschen festlegen möchte, was die Progression angeht, dann kann man sagen, dass ca. 5% Verlust des Gesichtsfeldes pro Jahr bestehen. Und Nina, eine weitere Lieblingsdiagnostik von uns ist ja das OCT. Was sehen wir denn da?
Ja, wir mögen OCTs.
Oh ja.
Im OCT, da sehen wir auf jeden Fall auch diese Atrophie, die sich widerspiegelt, vor allem in der ellipsoiden Zone, parafoveal, dass das Drumherum sozusagen, dass zentral die Insel halt noch vorhanden ist. Und früh sieht man dann erstmal Verkürzung der Außensegmente der Fotorezeptoren und dass das Ganze halt nicht mehr so organisiert und strukturiert die einzelnen Netzhautschichten wirken parafoveal. Und dann dünnen sich eigentlich zunächst die äußeren Segmente aus und dann kommt es zur Ausdünnung der äußeren nukleären Schicht. Und das retinale Pigmentepithel und die Basalmembran bleiben eigentlich noch relativ lange verschont und dünnen erst später aus. Und die inneren Schichten sind manchmal sogar, können sogar so ein bisschen verdickt wirken und sind eigentlich kaum dünner. Also die sehen relativ normal dann auch noch aus.
Spannend. Und ich glaube, ihr wollt immer noch eine Autofluoreszenz.
Ja, die Autofluoreszenz ist mir ganz wichtig. Interessanterweise kann man bei der Autofluoreszenz häufig, also so bei 80% aller Patienten, einen hyperfluoreszenten Ring sehen, der auch ziemlich gut, meistens zumindest, mit dem Gesichtsfeld korreliert. Also wenn wir hier diese Restinsel haben im Zentrum und den Ring sehen in der Autofluoreszenz, der hyperfluoreszent ist, dann korreliert das in der Regel wirklich wunderbar. Und in fortgeschrittenen Stadien muss man aber sagen, kann dieser Ring dann auch schon nicht mehr vorhanden sein. Man sollte immer darauf achten, welche Geräte man nutzt und wie groß die Schnitte sind. Also wenn ich zum Beispiel einen sehr frühen Befund habe und ich mache dann einen 30 Grad Autofluo, kann es zum Beispiel auch sein, dass diese Grenze zwischen eben schon abgestorbenen Zellen und eben noch gesunden Zellen weiter außen liegt und das deshalb hier gar nicht abgebildet ist. Und diese Grenzzone, wo also dann die Zellen aktiver sind, der Metabolismus gesteigert ist, äußert sich dann in Form dieser Hyperfluoreszenz.
Und im OCT sieht man ja manchmal auch so ein bisschen Zysten. Braucht ihr immer eine Angio oder wollt ihr immer eine Angio? Bringt euch das was, auch wenn man im OCT eigentlich noch nichts sieht?
Also eine Fluoreszenzangiografie ist eigentlich nicht mehr obligat jetzt bei der Retinitis pigmentosa. Man kann gegebenenfalls da das Makulaödem schön sehen, aber meist reicht uns das OCT eigentlich doch auch aus. Man kann dann manchmal auch peripher eine Leckage sehen. Das können wir natürlich so im OCT oder auch fonoskopisch nicht so gut detektieren. Aber generell braucht man das nicht mehr für die Diagnosestellung oder auch nicht unbedingt für den Verlauf. Man kann zudem noch in der Angio so eine Depigmentierung um die Papille herum und um die Gefäßbögen herum manchmal in manchen Fällen sehen.
Eine weitere Diagnostik, die nicht mehr wirklich obligat ist, weil einfach die restliche Bildgebung mittlerweile so gut ist, ist die elektrophysiologische Untersuchung. Also man kann zwar immer noch ein ERG durchführen, vor allem wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Und hier sieht man in der Regel eine Amplitudenreduktion sowohl in der A- als auch in der B-Welle. Wobei, wie gesagt, die Bildgebung mittlerweile so prima ist, dass man das eigentlich gar nicht mehr braucht, sondern dann häufig eher direkt zur genetischen Analyse übergeht. Wenn man es aber macht, sieht man eben, wie gesagt, im Ganzfeld-ERG eine Reduktion. Das kann in späteren Verläufen auch komplett ausgelöscht sein. Das multifokale ERG dagegen kann normal sein, weil wir hier ja nur das Zentrum untersuchen und die Restinsel besteht dann ja häufig noch. Also hier sieht man manchmal gar keine Veränderung. Und zu guter Letzt kann man noch auf das Farbsehen eingehen. Das kann am Anfang auch noch völlig normal sein. Wenn Probleme bestehen, ist es häufig eher eine Blau-Gelb-Problematik. Wenn wir Rot-Grün-Ausfälle haben, dann sollte man immer noch mal eher die Zapfendystrophie in Betracht ziehen oder davon ausgehen, dass gegebenenfalls auch zusätzlich eine Rot-Grün-Schwäche vorliegen kann.
Okay, dann haben wir jetzt die ganze Diagnostik und ich bin mir relativ sicher, mein Patient hat eine RP. Was kann ich dem sagen, wie geht's weiter? Oder meistens fragen die ja von selber, die werden ja geschickt mit der Frage, mit Beurteilung und dann wollen die von uns natürlich wissen, wie ist die Erfahrung, was geht?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass die Patienten häufig ja wissen wollen, wenn du auch sagst, wie geht's weiter, also was heißt das jetzt für mich, ne? Was bedeutet das für mein Leben, wie wird sich das Sehen verändern? Und da muss man sagen, dass die Erkrankung von der Prognose her extrem variabel und sehr individuell ist. Und da kann man nicht sagen, bei dem einen ist es so, beim nächsten wird es auch so sein, selbst innerhalb einer Familie, wo die gleiche Mutation vorliegt, kann der Verlauf extrem unterschiedlich sein. Und deshalb rate ich auch immer dazu, sich nicht zu versteifen oder irgendwelche Erfahrungsberichte im Internet zu lesen und dann zu denken, bei mir wird es genauso sein. Das ist wirklich extrem variabel. Die Progression verläuft über Jahre und Jahrzehnte. Und man muss sagen, dass glücklicherweise bei den meisten Patienten ein Auge mit einem Visus von mindestens 0,5, also Lesefähigkeit, auch erhalten bleibt. Und das ist ja doch auch was sehr Positives.
Und jetzt hast du ja gerade schon erzählt von der Genetik, aber was macht es eigentlich für einen Sinn, jetzt die Genetik zu ermitteln, also zu schauen, was für Gene hat derjenige, kann man dann irgendwas anbieten, was das Ganze verbessert?
Ja, genau. Also die humangenetische Analyse ist wirklich wichtig und wir finden mittlerweile auch in ca. 70% aller Fälle die zugrunde liegende Mutation. Und das ist eben ja Ziel des Ganzen, dass man eben schwarz auf weiß wirklich weiß, wo liegt jetzt meine Mutation. Das ist zum einen relevant, weil man dann teilweise eben auch doch syndromale Erkrankungen früher entdeckt oder systemische Begleiterkrankungen einfach früher detektieren und damit natürlich auch früher therapieren kann. Und es ist relevant auch für die Beratung der gesamten Familie oder für Familienplanung. Teilweise, aber eben nur mit eingeschränkter Möglichkeit, kann man auch Aussagen über die Prognose treffen. Und wichtig ist eben genau der Punkt, Nina, dass man mittels der Genbestimmung dann eben gegebenenfalls auch Zugang zu Therapien oder Studien ermöglichen kann. Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Ansonsten muss man sagen, dass man grundsätzlich die Patienten mit Retinitis pigmentosa eben auch mit Hilfsmitteln versorgen sollte oder versorgen kann. Wenn beispielsweise gesagt wird, dass das Lesen jetzt doch Probleme macht, dann kann man mit vergrößernden Sehhilfen arbeiten. Manche Patienten profitieren von Kantenfilterbrillen, wo also das kurzwellige Licht rausgefiltert wird, dass der Kontrast verbessert wird. Kontrast ist auch ein ganz wichtiges Thema bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes. Hier muss man sagen, dass man dann manchmal mit weißer Schrift auf schwarz arbeitet zum Beispiel oder gelbe Schrift auf schwarz. Das hilft einigen. Mobilitätstraining ist ein ganz großes Thema. Das heißt also, wie orientiere ich mich im Raum, wie komme ich auch alleine zurecht, wie kann ich alleine eine Straße überqueren, wie finde ich mich teilweise vielleicht auch zu Hause zurecht, wenn das Sehen dann doch schon deutlich eingeschränkter sein sollte. Wichtig ist dann noch, dass man den Patienten, wie eigentlich bei jeder Erkrankung, empfiehlt, nicht zu rauchen, weil die Photorezeptoren dadurch noch einen zusätzlichen Schaden nehmen können. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Genanalytik. Vitamin A-Gabe wurde früher fast immer empfohlen. Allerdings ist wichtig zu wissen, wenn man eine Mutation im ABCR4-Gen hat, was ja auch beim Morbus Dagger zugrunde liegt, dass man dann eher davon abrät, weil hierdurch eine zusätzliche Vitamin A-Einnahme das Ganze eher schlechter wird. Außerdem können dadurch auch Leberschäden entstehen. Deshalb sprechen wir eigentlich grundsätzlich keine wirkliche Empfehlung mehr zur Substitution von Vitamin A aus. Nina, wenn wir jetzt einen Patienten mit einem Makulaödem haben oder zumindest mit diesen zystoiden Veränderungen, was haben wir da für einen Therapieversuch? Was können wir den Patienten da anbieten?
Also wir haben als Möglichkeit, was wir ja auch bei anderen Erkrankungen anbieten, dem Patienten zu sagen, er könnte Acetazolamid, also Glopax, Diamox einnehmen. Das kann auch das Makulaödem verbessern, aber oft muss das Ganze dann länger eingenommen werden. Und dann kann es schon das Ödem reduzieren. Wenn man es dann aber wieder stoppt, gibt es auch manchmal, dass das Ödem dann wieder kommt. Also wenn man dann die Therapie stoppt. Und bei Kindern kann man das dann sehr niedrig dosiert auch manchmal versuchen. Aber das ist eigentlich dann oft eher so ein bisschen Dauertherapie, habe ich als Empfindung noch in Erinnerung, die letzten Patienten, die ich gesehen habe. Oder was würdest du dazu sagen?
Das stimmt. Die nehmen das häufig lange. Man kann aber dann oft ganz, ganz langsam mit der Dosis wirklich runtergehen. Man muss da sehr vorsichtig sein, wie du gerade schon gesagt hast. Aber wenn man es dann ganz niedrig dosiert, also zum Beispiel nur morgens, abends eine halbe Tablette oder auch nur eine halbe am Tag, vertragen die meisten Patienten das recht gut. Und was man auch versuchen kann, ist eben die topische Gabe. Also dass man Dorzolamid oder auch Brinzolamid gibt. Gerade das Brinzolamid ist eigentlich besser verträglich, das brennt weniger. Das kann man auch morgens, abends tropfen und manchmal verändern sich dann auch schon die Zystoiden-Räume. Und hier ist nochmal wichtig beim Glaupax, dass man das ruhig auf ein Kassenrezept aufschreiben kann. Also bei manch anderen Indikationen muss es dann ja privat gezahlt werden. Bei RP-Patienten kann man das aufschreiben auf Kassenleistung. Nevernack-Augentropfen sind noch was, was man teilweise auch versucht hat. Allerdings muss man sagen, dass das keine positiven Effekte gebracht hat.
Was man ja den Patienten auch noch anbieten kann, wenn die haben ja oft frühzeitig einen hinteren Polstar, hat es ja vorhin schon gesagt, das ist auch eine Komplikation, dass man denen dann frühzeitig die Kataraktoperation anbietet, dass zumindest da nicht noch mehr das Sehen eingeschränkt wird. Dass man das frühzeitig dann durchführt. Ja.
Viele Patienten kommen auch und sagen, ja, es gibt doch so Retina-Implantate, was sagen Sie denn dazu? Da muss man sagen, dass diese Implantate eher den Patienten vorbehalten sind, die wirklich ein sehr schlechtes Sehen haben. Und das ist zum Glück ja nur eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aber das bezieht sich dann eher darauf, auf Patienten, die wirklich einen Visus von nur noch Handbewegungen, also schemenhaftem Sehen haben oder wo das Gesichtsfeld wirklich deutlich reduziert ist, also nur noch wenige Grad vorhanden sind. Das Prinzip dabei ist, die elektrische Stimulation von den retinalen Neuronen und man kann diese Implantate einsetzen, eben unter die Netzhaut oder auch auf die Netzhaut. Man braucht hier aber eine Energiequelle, also entweder ein Akku oder irgendwie mit Solar muss man das Ganze betreiben. Und das funktioniert so, dass die Photorezeptoren, die ja defekt sind, dann nicht mehr stimuliert werden, aber die nachfolgenden Zellen, also die Bipolarzellen, die Ganglienzellen, die können stimuliert werden und damit können Reize wahrgenommen werden. Allerdings ist es halt wirklich wichtig, hier die richtigen Patienten auszuwählen, weil auch die Prognose hier bei einem Visus von nur so circa 2-3% liegt und das Gesichtsfeld bei maximal 10 Grad. Also da darf man keine falschen Vorstellungen haben. Und man muss dazu sagen, dass auch nur 2 Systeme zugelassen waren und soweit ich es weiß, sind diese aus wirtschaftlichen Gründen auch vom Markt genommen. Und also da haben wir wenig Möglichkeiten leider.
Und was sagt ihr so zur Elektrostimulation?
Ja genau, also man kann auch eine korneale Stimulation durchführen, das ist noch relativ neu. Das muss man sich so vorstellen, dass Elektroden aufgesetzt werden und dann einmal in der Woche für 30 Minuten eben über eine Elektrode, über die Bindehaut, Hornhaut und eine zweite an der Schläfe beide Augen stimulieren soll. Und man möchte damit das Gesichtsfeld stabil halten und die ersten Ergebnisse sind da relativ gut. In Deutschland läuft aktuell eine Studie, das sind 18 Zentren, unter anderem eben Tübingen, Bonn, München, also gerade die da wirklich sehr aktiv sind im Dystrophie-Sektor und mal schauen, was dabei rauskommt. Aber die ersten Ergebnisse sind eigentlich ganz gut. Also das ist schon was, wo man, glaube ich, vielleicht ganz zuversichtlich sein kann.
Wozu man den Patienten auch noch raten kann oder von abraten kann, dass sie auf jeden Fall darauf achten, dass sie keine retinatoxischen Medikamente einnehmen. Also auch keine extra Vitamin-A-Präparate für die Haut oder Phosphodiesterase-5-Hämmer oder Tamoxifen. Also dass man sowas auf jeden Fall, dass sie noch ein bisschen darauf achten bei ihren Medikamenten oder was sie so einnehmen, dass nicht irgendwas noch retinatoxisch wirkt zusätzlich.
Ja, und den Alkohol sollte man auch vermeiden. Und Rauchen,
ganz wichtig,
und also
immer.
Nicht nur die Medikamente, sondern auch Ernährungsmittel, Nahrungsmittel, ein bisschen darauf achten, was man da zu sich nimmt. Keine Drogen, nicht rauchen, kein Alkohol oder möglichst wenig.
So wie generell.
Genau. Dann gibt es ja noch die Gentherapie, habe ich mal gehört.
Ja, zur Gentherapie haben wir schon in unserem Podcast über Makuladystrophie ein bisschen was erzählt. Grundsätzlich muss man hier sagen, dass es wichtig ist, dass eben noch gesundes Restgewebe vorhanden ist. Und gerade für die Retinitis pigmentosa gibt es ja die erste zugelassene Therapie, das Luxturna, bei einer biallelischen RPE65-Mutation. Das ist seit April 2019 auch in Deutschland verfügbar. Und das Schwierige ist nur, was bedeutet Restfunktion? Also das ist halt nicht wirklich definiert. Es gibt hier keine Alters- oder Visusbegrenzung. Es gibt auch keine Gesichtsfeldbegrenzung, wie viel Restinsel noch vorhanden sein muss. Das heißt einfach nur, wir müssen halt noch eine Restinsel vorhanden haben von vitalem Gewebe. Und wie man das Ganze macht, es ist halt so, dass das Medikament in den subretinalen Raum gespritzt wird. Also da wird sich dann so eine Blase bilden. Da gibt es auch diverse Videos im Internet von den Zentren, die das in Deutschland machen. Und in dieser Blase ist dann eben der Vektor mit dem gesunden Gen sozusagen und dann wird es eingeschleust. Und zum Glück oder das sind die ersten Ergebnisse, kann man hier mit dem Befund häufig stabilisieren. Manchmal wird es auch ein bisschen besser, das Sehen. aber vor allem die Stabilität ist wichtig. Man behandelt erst ein Auge, in der Regel dann 1 bis 3 Wochen später das zweite und es erfolgt eine Begleittherapie mit Cortison, um einen entzündlichen Reiz insgesamt zu vermeiden.
Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie so eine subretinale RTPA-Injektion, nur dass wir halt keine Makulablutung haben, wo man den Raum schon vorgegeben hat, sondern ein bisschen schwieriger halt, natürlich noch schöner mit intraoperativem OCT durchführbar, dass man dann auch sieht, dass man richtig landet, subretinal. Genau, dass man das da in den Raum reinspritzt.
Genau, und Gentherapie ist ja manchmal so ein Begriff, wo viele Leute Angst vor haben. Man muss sagen, dass es tatsächlich auch verboten ist, wenn man mit dieser Therapie behandelt wurde, dass man Blut oder Organe spendet. Man hat natürlich nachgeschaut, ob man dann diesen Vektor woanders nachweisen kann und es ist gezeigt worden, dass in den ersten Tagen der Nachweis in der Tränenflüssigkeit erfolgen kann und auch im Magen und Darm ist es nachgewiesen worden. Bislang aber, zumindest bei Tierversuchen, nicht in den Gonaden. Also wenn es da zum Beispiel um Familienplanung geht, da müsste man sich sehr wahrscheinlich überhaupt gar keine Sorgen machen. Das ist ja auch sehr lokalisiert, ne? Also es ist in diesem subretinalen Raum, dass es systemisch aufgenommen wird, genau, oder Probleme machen kann, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und man hat auch keinen Einfluss auf Leber oder Niere festgestellt. Ja, also so viel zu der ersten zugelassenen Gentherapie. Dann gibt es noch zahlreiche Studien, vor allem zur Retinitis pigmentosa. Ganz viele laufen da in den USA. Es gibt aber auch welche in Europa. Und in Deutschland aktiv ist eine Studie zur PDE6A-Mutation, wo auch subretinal etwas injiziert wird. Auch hier ist es ein Gentransfer. Dann gibt es in Frankreich zur PDE6B-Mutation eine subretinale Injektionsgabe. Auch hier eben ein Gentransfer. Und es gibt vor allem dann machen auch wieder Tübingen und Gießen mit einer Studie zur leberschen kongenitalen Amaurose, also zu einer sehr, sehr frühen Form einer Dystrophie, wo die kleinen Kinder meistens betroffen sind. Deshalb ist hier der Studieneinschluss auch schon unter 8 Jahren, wo die mRNA modifiziert wird. Das ist dann das Sepofazen, was intravitreal gegeben wird. Da hier aber eben nur die mRNA verändert wird und nicht direkt Gentransfer stattfindet, muss man das wiederholen. Also hier muss man die Gabe alle 6 Monate wieder erneuern. Und die genetische Veränderung liegt im CEP290-Gen. Das ist die BRIGHT-Studie. Und ganz viele, wie gesagt, laufen halt noch in den USA, auch wirklich einige zu X-chromosomalen Veränderungen, die können wir hier jetzt nicht alle aufzählen, aber zumindest kann man insgesamt festhalten, dass da wirklich auf dem Markt gerade sehr, sehr viel passiert, dass auch die Pharmaunternehmen das für sich entdeckt haben, dass man da viel machen kann und wir hoffen, dass innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren auch die nächsten Gentherapien kommen.
Und dann können wir ja, wo du gerade genannt hast, die leberische kongenitale Amaurose ist ja eine der Sonderformen der RP. Können wir nochmal kurz vielleicht auf die wichtigsten Sonderformen der RP eingehen? Zur leberschen kongenitalen Amaurose, das sind ja junge Patienten, die dann zum Beispiel durch einen Nystagmus erstmal auffallen und auch so einen okulodigitalen Reflex eventuell haben, dass die dann immer sozusagen versuchen, sich ans Auge zu fassen, können eine periorbitale Atrophie aufweisen, haben oft auch in Vergesellschaftung nochmal einen Keratokonus und eine Makulahypoplasie ist auch möglich. Und auch bei diesen kann der Fundusbefund aber wiederum sehr extrem stark variieren und dann auch die anderen Symptome dann mitbedingen. Von ausgeprägtesten Veränderungen bis zu ganz normalem Fundus. Und auch die Papille kann vital sein.
Dann gibt es zum Beispiel das Usher-Syndrom, das ist auch gar nicht so selten. Hier ist die Retinitis pigmentosa mit einer Innenohrschwerhörigkeit vergesellschaftet, da gibt es unterschiedliche Formen. Beim Usher-Syndrom kann auch nur eine isolierte Retinitis pigmentosa oder eine isolierte Taubheit auftreten, aber wenn man Patienten hat, die vor einem sitzen und wo man dann schon merkt, die hören auch nicht so gut, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, wenn da noch eine RP vorliegt, dass wir hier ein Usher-Syndrom haben.
Und dann gibt es noch das Kern-Sayer-Syndrom, das auch wiederum die Retinitis pigmentosa vorhanden. Dann weisen diese Patienten noch so eine richtig komplette progressive, die dann fortschreitet, externe Ophthalmoplegie, also dass die Augenmuskeln gelähmt sind, auf und zudem auch noch eine Kardiomyopathie, also diese Trias.
Und dann würde ich als Sonderform noch hinzufügen wollen, einmal die Retinitis punctata albescens, die eine Variante der Retinitis pigmentosa ist. Das äußert sich eben ähnlich wie die RP, aber hier sehen wir so gelb-weißliche Punkte. Ansonsten ist der Befund aber ähnlich, also auch die Symptome sind ähnlich. Hier haben wir einen autosomal rezessiven Erbgang und das wiederum muss man unterscheiden, das sieht klinisch nämlich fast ähnlich aus, vom Fundus albipunctatus. Das ist eine stationäre Erkrankung, aber auch hier haben wir diese gelb-weißen Veränderungen. Allerdings ist hier in der Regel das Gesichtsfeld normal und auch der Visus ist gut. Also das heißt, wenn das klinische Bild so ähnlich ausschaut, dann kann man sich hier an den funktionellen Parametern eigentlich orientieren und dann einordnen, worum es sich handelt.
Ja, und da gibt es ja noch Erkrankungen, die so ähnlich aussehen können. Also letztens zum Beispiel eine wurde mit Verdacht auf RP geschickt und nach ein bisschen Schauen und Diagnostik haben wir dann irgendwann gedacht, na, vielleicht ist es auch eine Atrophie Gyrata zum Beispiel. Ja, was haltet ihr davon? Wonach sucht ihr eigentlich standardmäßig? Was gehört in euer Repertoire?
Ja, ganz wichtiger Punkt, weil das eine therapeutische Konsequenz hat. Also ich hatte auch einmal ein Geschwisterpärchen, die auch 20 Jahre mit einer RP-Diagnose rumgelaufen sind, die dann am Ende eine Atrophia gyrata hatten. Und was da auffällig ist, ist, dass die Patienten häufig hochmyop sind. Die können aber auch einen hinteren Polster haben, können auch ein Makulaödem haben. Ganz typisch ist aber eine extrem scharfe Begrenzung zwischen gesundem und krankem Gewebe sozusagen. Also so schollenartige periphere Atrophieareale können sehr gut für eine Atrophia gyrata sprechen. Man muss es einfach in Betracht ziehen und einmal abklären, weil wir hier eine Störung im Ornithinstoffwechsel haben. Und wenn diese Gyrata-Diagnose eben steht, wenn das nachgewiesen ist, dann kann man den Patienten empfehlen, sich argininarm zu ernähren. Und damit kann man die Erkrankung dann häufig eben langsamer voranschreiten lassen oder sogar aufhalten. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, dass es das gibt, weil es eine therapeutische Konsequenz hat.
Das heißt, ihr nehmt das standardmäßig mit in eure Panel mit auf, oder?
Nee, also standardmäßig nicht. Ich mache es halt dann, wenn ich wirklich diese scharfen Begrenzungen sehe. Also bei der Rhinitis pigmentosa ist es zwar auch so, dass wir diese schollenartigen Veränderungen haben können, aber da siehst du in der Regel auch in den anderen Bereichen der Netzhaut Veränderungen, gerade zum Beispiel in der Autofluoreszenz. Und bei der Atrophia gyrata hast du wirklich häufig diese extrem scharfe Begrenzung. Wenn ich das sehe, dann teste ich es. Wenn ich eher wirklich denke, nee, das kommt nicht in Betracht, dann mache ich es nicht unbedingt. Dann machen wir eher direkt die Genanalytik.
Und gibt es noch andere Erkrankungen, die du da noch im Hinterkopf behältst, wo du noch denkst, vielleicht differenzialdiagnostisch, das sollte man immer noch mal mit ein bisschen vielleicht noch mit in Betracht ziehen?
Ja, also gerade bei den Dystrophien ist es ja super unterschiedlich, wie der Fundus aussehen kann. Da darf man sich halt nicht fehlleiten lassen, gerade wenn die Diagnose schon steht, sondern sollte auch immer noch mal andere Sachen in Betracht ziehen. Mir fällt jetzt zum Beispiel die Chorioideremie ein, wo man immer noch mal dran denken sollte, wo man auch so schollige Veränderungen haben kann oder Pigmentveränderungen haben kann, die auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Und dann natürlich eben die systemischen Veränderungen, ne, wo man einfach eine Dystrophie mit assoziiert hat, wie zum Beispiel das Bardet-Biedl-Syndrom, wo man auch so Aufhellungen sehen kann. Das ist einfach wichtig, nochmal dran zu denken. Oder das Refsum-Syndrom, sowas. Aber es sind jetzt schon sehr spezielle Dinge. Ich glaube, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
Ich würde sagen, wenn ihr auch denkt, wir haben jetzt so alles, was uns einfällt, von uns gegeben.
Also ich bin auf jeden Fall gut aufgeklärt worden.
Ich glaube, das meiste haben wir zusammengetragen. Könnt ihr natürlich noch unendlich lang drüber reden, gerade auch über Sonderformen.
Hat es dir gefallen heute, Markus?
Es war wunderschön mit euch.
Kommst du wieder?
Noch nur, wenn wir die nächste Folge komplett in Ostdeutsch machen. Warum lachen jetzt alle? Na, vielleicht komme ich auch so wieder.
Das wäre sehr schön.
Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen mit den Akzenten.
Also ich müsste zu sehr lachen. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen.
Ja. Ja, alle lachen. Toll. Na ja. Gut. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und bis zu den nächsten Folgen. Da bin ich ja wahrscheinlich auch immer mal wieder dabei. Und Mohammed hoffentlich auch mal ein bisschen mehr, wenn ich jetzt dabei bin.
Dann männliche Unterstützung auch für Mohammed.
Mohammed, was möchtest du noch sagen?
Ja, es war wie immer alles perfekt.
Wie immer. Ja, dann vielen Dank euch drei.
Danke euch.
Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Tschüss.
Ich auch.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.